Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen zu euch und eine Predigt halten zu dürfen. Das dritte Mal, dass ich jetzt hier bin, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich eine richtige Freude, eine Einladung zu bekommen, hierher zu euch, nachdem ihr monatelang euch nicht treffen konntet. Und wir haben zwar jetzt Abstand und ich sehe auch die Hälfte von euren Gesichtern noch hinter euren Masken, aber immerhin ein voller Raum. Das letzte Mal hatte ich nur so eine Kamera vor mir. Also das war für mich schon ein echtes Vorrecht und eine echte Freude, herzukommen, predigen zu können. Auch wenn ich schon das Thema angedeutet habe, Corona, ja, und manch einer denkt, ich habe die Nase voll. Keine Zeitung, keine Nachrichten, kein Fernsehen, kein Abend ohne Sondersendung über dieses Corona. Ich kann's nicht mehr hören. Ja, aber ich habe uns einen Vers, einen Psalm ausgesucht, an den vielleicht viele gar nicht gedacht haben und den viele vielleicht gar nicht so kennen. Aber ich glaube, dass dieser Psalm uns ganz viel sagen kann zu Corona und dass er uns vielleicht eine ganz neue Perspektive gibt auf Corona, die uns nicht depressiv macht, die uns nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil, die uns Mut macht und die uns stärkt und die uns neu ausrichtet und die uns nicht lahm macht, sondern ganz im Gegenteil, die uns aktiv werden lässt. Vielleicht, ich hoffe, dass mir das gelingt. Ihr habt auch so ein Arbeitsblatt. Diejenigen, die hier sind, haben so ein Heftchen, Zettelchen. Da habt ihr in den Psalm, könnt ihr eben mitlesen. Und ansonsten könnt ihr euch Notizen dazu machen. Für die meisten hatte ich auch Kugelschreiber. Aber das Allerwichtigste am Ende dieses Gottesdienstes ist eine Person. Und Hubert hatte schon angedeutet, ich hoffe, dass diese Person im Mittelpunkt des ganzen Gottesdienstes steht. Und das ist Jesus Christus. Warum? Weil er in den Stürmen unseres Lebens, unserer Zeit, unserer Gesellschaft, was für ein Sturm geht über Indien gerade. Weil er in den Stürmen dieser Welt der Einzige ist, der ihn durchtragen kann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich weiß nicht, ob du ihm vertraust. Aber am Ende des Gottesdienstes möchte ich diejenigen, die ihn nicht kennen und die ihm noch nicht vertrauen können, bitten, dass sie anfangen, ihm zu vertrauen und ihr Leben mit ihm teilen. Das wird das Wichtigste sein. Danke, Hubert, für die Steilvorlage, die du mir gegeben hast, mit deinem Anfang. Knut, du auch, das werden wir vielleicht noch sehen. Es gibt eine ähnlich kleine Glaubensgemeinschaft wie unsere Arche in Hannover, das waren die Puritaner. Und als diese Glaubensgemeinschaft ein bisschen gewachsen ist und sie in der Lage waren, die ersten Drucke herzustellen für sich, haben sie überlegt, was sie denn drucken sollen. Die hatten natürlich zu wenig Geld, zu wenig Möglichkeiten, eine ganze Bibel zu drucken. Also haben sie sich überlegt, dass sie einen Teil daraus drucken. Und was ist das geworden? Die Psalmen. Und manchmal gibt es so ein kleines neues Testament, was wir Menschen mitgeben, was wir selber vielleicht in der Tasche haben. Und in diesem neuen Testament ist manchmal noch ein Teil von dem sogenannten Alten. Und meistens ist dieser Teil die Psalmen. Warum die Psalmen? Eine der schönsten Eigenschaften von den Psalmen ist, dass sie Bilder malen. Bilder malen voller lebendiger Farben, die wir alle kennen. Natürlich benutzen sie keine Kamera. Sie benutzen Wörter. Ein wunderbares Beispiel ist Psalm 107, der die Freundschaft und die Treue Gottes in wunderschönen Farben geradezu zelebriert. Es ist eine liebesvolle Dankeshymne für seine Rettung aus Situationen, die uns allen vertraut sind. In diesem Psalm finden wir vier Bilder, vier biblische Kamerabilder von Lebenssituationen. Und das erste Bild, das uns dieser Psalm malt, ist das Bild einer Wüste. Es wird beschrieben in den Versen 4 und 5 und klingt so. Manche Menschen irrten in einer trostlosen Wüste umher und konnten keinen bewohnten Ort finden. Hunger und Durst raubten ihnen alle Kraft. und ihre Seele verzagte in ihnen. Die Bibel sagt uns, dass das Leben von uns Menschen manchmal sein kann wie eine Wüste. Wir verlieren die Orientierung, wir landen in einer ausgetrockneten Wildnis und wir verstehen nicht, was das bedeuten soll. Das gilt für diejenigen, die Gott nicht kennen, aber manchmal können auch Christen in einer Art Selbstverirrung zurückfallen, die uns in genau dieselbe Wüste bringt. Für einige bedeutet solch eine Wüste Einsamkeit. Andere verlieren sich in einer routinehaften Sinnlosigkeit, eine Art organisierte Leere, die immer beschäftigt sind und die darf man nicht unterbrechen, damit sie nicht merken, wie leer sie eigentlich sind. Wieder andere verlieren die Orientierung in der Wüste. Man sagt, es gibt Verlierer und Gewinner der Corona-Krise. Die einen geraten in finanzielle Not, aber lasst euch eins sagen, die anderen verirren sich in ihrem Wohlstand, der auch nicht anders ist als trockenes Land und viel durstiger macht, als man sich je vorstellen kann. Ich habe als Arzt Menschen kennengelernt, die man vielleicht als die Gewinner der Corona-Pandemie bezeichnen mag, aber sie sind einsamer denn je. Diese Wanderer trotten durch ihren Wüstensand ohne Hoffnung. Der Psalmist malt ein Bild von Menschen, verirrt, verloren in der Wüste. Was für ein Bild der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Aber er malt noch ein anderes Bild. Es ist das Bild von einem Gefängnis. Manchmal kann das Leben auch wie ein Gefängnis sein. Eine leere Wüste gibt ein merkwürdiges Bild. Aber Vers 10 zeigt uns ein noch viel merkwürdigeres Bild. Es ist das Gruppenbild von Gefangenen im Dunkel. So heißt es, andere hockten in finsternen Kerkern, gefangen in Elend und eisernen Ketten, ohne Hoffnung, die Sonne je wiederzusehen. Ein bekannter Jurist hat gesagt, Menschen sind wie Gefangene, eingesperrt im Kerker ihres eigenen moralischen Wahnsinns. Opfer des Bösen, mehr als dessen Täter. Sie begannen mit Freiheit der Wahl, doch dann taten sie das Falsche. Aber die Freiheit flieht, wenn wir das Falsche wählen. Falsche Entscheidungen werden zu Mustern, die diejenigen, die Entscheidung treffen, am Ende versklaven. Ein Drogenabhängiger würde wahrscheinlich alles geben, um frei zu sein von den Ketten seiner Sucht. Aber sie hat ihn am Haken und er spürt, dass das Ende des Ganzen wohl sein eigener Tod sein wird. In einem nüchternen Augenblick hasst der Alkoholiker sich selbst für die Hölle, die er erschaffen hat für sich und seine Familie. Aber die Flasche ist wie eine Kette und er spürt, dass er sich davon nicht losreißen kann. Nicht alle Gefängnisse sind selbstgemacht. Einige von uns sind gefangen in Umständen, aus denen sie nur schwer entkommen. Diese Gefängnisse können von anderen Menschen gemacht sein oder von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Es muss gar nicht unser Fehler sein, um gefangen zu werden. Der Psalmist sagt, das Leben kann manchmal wie eine Wüste sein. Trockenheit und Dürre sind auch ein Gefängnis, wie Ketten, in denen wir uns verfangen, ohne loszukommen. Und dann malt der Psalmist ein drittes Bild. Ein Krankenhaus. Und wir sehen ein Bild, das uns heute so vertraut ist, wie wir das nie gedacht haben. Und ja, manchmal ist das Leben wie ein Krankenhaus. Wir kommen zu einer sehr, inzwischen leider sehr vertrauten und bedrohlichen Szene. Vers 17 und 18 sagen, Andere waren uneinsichtig. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie nun krank. Zuletzt wurde ihnen jede Speise zum Abscheu. Ihr Leben hing nur noch an einem Faden. Das ist das Bild einer Krankenstation, die eher aussieht wie ein Durchgang in die Dunkelheit des Todes. Natürlich ist nicht jede Krankheit verursacht durch Uneinsichtigkeit oder Verfehlung oder wie die Bibel es nennt, durch Sünde. Jesus ist da sehr eindeutig. Ihr habt zwei Verse auf eurem Zettel aus Lukas 13 und Johannes 9. Aber die Menschen hier, in diesem Psalm, hier haben sie sich selbst vergiftet durch ihre Verfehlung. Und so liegen sie auf dem Krankenlager und warten auf ihre letzte Stunde. Die ersten drei Bilder sind schnell beschrieben. Manchmal ist das Leben wie eine Wüste, wo es kein Wasser gibt, nur Dürre und Glut. Manchmal ist das Leben wie ein Gefängnis, aus dem ich nicht rauskomme. Manchmal wie ein Krankenlager, das mir Zuversicht und jede Hoffnung raubt. Diese Bilder kennen wir inzwischen alle. Und manch einer ist noch jung hier in dieser Runde. Ich sag's nicht gern. Aber wahrscheinlich wird jeder von uns irgendwann diese Bilder persönlich kennenlernen. Es ist das vierte Bild, das so bedeutsam ist für uns alle jetzt in dieser Zeit. Es ist das Bild von einem Sturm. So ein Sturm raubt uns den Atem. Wir starren das Bild an, diesen tosenden Sturm aus Psalm 107, ab Vers 23 wird es so geschildert. Andere segelten aufs Meer hinaus, um mit ihren Schiffen Handel zu treiben. Sie erlebten voll Staunen die Wunder des Herrn und wie er die Elemente beherrscht. Auf seinen Befehlen erhob sich ein Sturm und haushoch türmen sich die Wellen, warfen die Schiffe hoch in die Luft und stürzten sie wieder in die Tiefe, sodass ihre Seele vor Angst verzagte. Sie wankten und taumelten wie Betrunkene. Mit ihrer Weisheit waren sie am Ende. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis. Er machte den Sturm zur Stille und die tosenden Wellen legten sich. Da jubelten sie, dass es stille wurde und Gott sie in den sicheren Hafen brachte an das ersehnte Ziel. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an uns Menschen. Vor der ganzen Gemeinde sollen sie ihn rühmen und ihn loben vor dem Rat der Ältesten. Covid-19 hat sich manchmal so angefühlt wie so ein Sturm, in dem wir unsere völlige Hilflosigkeit erkennen. Wenn wir durch solche Stürme hindurchgehen, dann haben wir hier Gottes Wort, das uns hilft, den Sturm zu verstehen und zu verstehen, wo wir stehen inmitten dieses Sturms. Darum lasst uns mal die Lupe nehmen und diesen Psalm genau ansehen. Ich möchte uns als erstes aufmerksam machen auf den Ort des Sturms. In diesem Psalm erleben Menschen einen großen Sturm, weil sie sich auf das offene Meer gewagt hatten, um etwas ganz Normales zu tun. Handel treiben. Aber damit haben sie sich über die Grenzen ihrer Sicherheit hinausgewagt. Plötzlich waren sie in unberechenbaren Stürmen. Da hat ein Patient von mir letztes Jahr im Frühjahr eine Fahrschule aufgemacht, alles vorbereitet, nur um 14 Tage später seine Fahrschulautos wieder zurückzugeben und seine Räume zu schließen. In Vers 23 heißt es, andere segelten auf das Meer hinaus, um mit ihren Schiffen Handel zu treiben. Vielleicht hat der eine oder andere das gemacht und war sich sogar sicher, den Willen Gottes zu tun. Wart ihr je in solch einer Situation? Wenn ich nach besten Wissen und Gewissen Gottes Willen tue, vielleicht sogar einen Glaubensschritt im Vertrauen auf Gott wage, so wie ihr gewagt habt, euch wieder zu treffen. Und plötzlich, Gott bewahre uns davor, stecke ich mitten im Unwetter und habe Stürme gegen mich. Die Schlussfolgerung ist einfach. Für große Taten muss man aufs offene Meer. Viele Christen, und ich schließe mich hierbei ein, haben diese Glaubenslektion nie gelernt. Wir halten uns gerne im sicheren Hafen auf, wo das Wasser seicht ist und uns nichts passieren kann. Das machen wir, weil wir Angst vor dem Unbekannten haben und unserem Herrn am Ende doch nicht vertrauen. Wir wollen nicht aus unserer Bequemlichkeit heraus, wo wir uns sicher fühlen. Aber Jesus dichtet an Menschen normalerweise zwei Worte. Das erste heißt, komm. Und wenn ein Mensch reagiert hat und kommt, dann heißt das zweite, geh. Und wenn Gott sagt, geh, sag du nicht nee. Manchmal schickt uns Jesus raus und befiehlt uns, aufzubrechen in das offene Meer und ihm zu vertrauen, weil wir nur auf dem offenen Meer ihn besser kennenlernen. Wir gehen an den Rand des uns Vertrauten und dann gehen wir einen Schritt weiter ins Ungewisse. Und da wartet die Zukunft auf uns, die Gott für uns bereithält. Aber da warten auch Gefahren. Wir ahnen das Risiko und gehen vielleicht nie den Schritt ins Wagnis, der das Wunder Gottes erst möglich macht. Das ist nicht nur biblische Weisheit, das sagt sogar der Volksmund. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und vielleicht will Gott gerade jetzt von dir einen Glaubensschritt, einen großen Schritt mit ihm ins Ungewisse, wo er dein Vertrauen zu ihm auf die Probe stellt und wo er es stärken wird. Stürme kommen dann sicher und der Wind wird dir um die Ohren heulen. Aber dein Leben wird garantiert schief gehen, so sehr du dich auch bemühst, wenn du nicht dahin gehst, wohin dich Gott schickt. Du wirst niemals erkennen, was Gott durch dich tun kann, bis du nicht hinausfährst aufs offene Meer, auch wenn da die Stürme toben. Jesus hat nie gesagt, dass Nachfolge einfach ist. Und doch, viele von uns hängen am Strand herum, schauen aufs offene Meer und machen das, was sie sich zutrauen und kein bisschen mehr. Sie glauben, dass sie sicher sind, geschützt vor dem Ertrinken, geschützt vor Unsicherheiten, geschützt vor unberechenbaren Stürmen, aber sie werden niemals die Segnungen Gottes erfahren, die er für die bereithält, die ihm vertrauen. Der Ort des Sturms, wo ist er? Er ist draußen, auf dem offenen Meer, da wo es stürmt. Gott erwartet Vertrauen, Gott erwartet dein ganzes Vertrauen. Sagt Hebräer 11, Vers 6 nicht eindeutig? Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber jetzt wirft der Psalmist plötzlich eine Frage auf. Wer oder was ist denn die Ursache für diesen Sturm? Der Verursacher des Sturms. Woher kommt der Sturm? Nachdem in Vers 24 die Menschen auf dem Meer Gottes Wunder erleben, heißt es in Vers 25, auf seinen Befehl hin erhob sich ein Sturm und haushoch türmen sich die Wellen. Der Psalmist lässt gar keinen Zweifel daran, dass Gott diesen Sturm verursacht hat. Bitte hört mir zu. Uns ist sehr viel wohler dabei, wenn wir Gott Danke sagen dafür, dass er die Stürme unseres Lebens stillt, aber nicht, dass er sie verursacht. Und wir dürfen Gott auch nicht verantwortlich machen für jeden Sturm, der um uns pfeift. Das wäre vorschnell. Oft sind wir es, die uns in unsere eigenen Stürme hineinbringen. Wir machen die Fehler und Gott muss uns erkennen lassen, wie dringend wir ihn brauchen. Aber hier in diesem Psalm geht es nicht um selbstverursachte Wellen. Hier müssen wir die Schrift beim Wort nehmen. Psalm 107 lehrt uns, dass auch der Herr derjenige ist, der Stürme hervorruft. Wusstest du, dass dich Gott manchmal ganz bewusst in einen Sturm hineinbringt? Er hat es so oft gemacht, bei vielen von uns, bei mir, gerade auch durch Corona. Da gibt es Ratsvorsitzende von evangelischen Kirchen, die sich beeilen zu sagen, nein, so eine Pandemie ist nicht von Gott, das ist nicht seine Art. Und Superintendenten und Landessuperintendenten beeilen sich, das zu bestätigen. Aber wenn wir Gott ernst nehmen, dann sehen wir in diesem Vers, dass Gott sehr wohl Stürme erregen kann. Wenn du als Jesus Nachfolger in einem Sturm stehst, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht einer zufälligen Wetterfront gegenüberstehst. Es stürmt aus einer eindeutigen Absicht. Wenn du im Gewitter bist, dann ist es wichtig, Gott zu bitten, dass du auch da in seinem Willen bist. Und mache Gott nicht zu einem Schoßhündchen, das in seinem Körbchen sitzt und wenn wir bitten herauskommt und vielleicht ein Kunststück aufführt und wir uns drüber freuen. Nein, der Schöpfer dieser Welt stillt Stürme, aber manch einen in unserem Leben erzeugt er auch. Der Verursacher ist der allmächtige Gott. Und jetzt kommen die Folgen des Sturms. Was für ein Bild malt Gott auf die Leinwand der Schrift hier im Psalm 107 in den Versen 25 bis 27. Da heißt es, haushoch türmten sich die Wellen, warfen die Schiffe hoch in die Luft, stürzten sie wieder in die Tiefe, sodass ihre Seele vor Angst verzagte. Sie wankten und taumelten wie Betrunkene und mit ihrer Weisheit waren sie am Ende. Die Redenswendung, die wir kennen, der ist mit seiner Weisheit am Ende, kommt genau von diesem Vers. Hier gerät alles außer Kontrolle. Die Leute auf dem hin und her geworfenen Schiff sind am Ende mit ihrer Weisheit, mit ihren Kräften und mit ihren Möglichkeiten. Die Mannschaft lenkt nicht mehr das Schiff. Das Schiff nutzt nicht mehr den Wind. Es ist genau andersherum. Das Schiff wirft die Mannschaft von einer Seite auf die andere und der Wind wirft das Schiff umher. Und die Seeleute können nichts anderes mehr tun, als abwarten und beten und wissen nicht mehr aus noch ein. Der Ort des Sturms ist das offene Meer. Der Verursacher ist oft Gott selbst. Und die Folgen des Sturms bringen dich an das Ende deiner Möglichkeiten. Aber jetzt achte auf das Gebet. Das Gebet im Sturm. Ich garantiere dir, wenn du Christ bist und bist in einem Sturm, dann wirst du beten. Es wird vielleicht kein besonderes Gebet sein, vielleicht auch kein besonders gut formuliertes, aber Stürme erzeugen Gebete. Leider scheint Gebet oft die letzte Option zu sein, wenn wir in Stürmen sind. Oh, jetzt ist es so schlimm geworden, du kannst man nur noch beten. Bleibt uns nichts mehr übrig, als nur noch zu beten. Und Gebet ist das Letzte, was man tun kann. Aber Gebet, ihr Lieben, ist immer die erste Wahl. Erst recht im Sturm. Die Menschen wenden sich in Vers 28 an Gott. Lest selbst, 28. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis. Hier ist etwas, was man immer wieder beobachtet. Das umgekehrte Verhältnis zwischen dem Ausmaß einer Krise und der Länge eines Gebets. Man kann fast eine mathematische Formel daraus machen. Je einfacher eine Sache, umso eloquenter und länger sind unsere Gebete. Aber je schlimmer es stürmt, umso kürzer werden sie. Angefangen von dem vielleicht häufigsten Gebet vieler Christen in Not über Jahrhunderte und alle Kulturen hinweg. Hilf mir. Hast du das je gebetet? Warst du je in einer Situation, wo du gar nicht mehr die Zeit hattest, mehr zu beten, als diese beiden Worte? Herr, hilf! Die Seeleute haben vielleicht genau das gebetet, vielleicht mehr als einmal. Schauen wir uns nochmal das erste Bild an. Die Wüstenwanderer haben sich hoffnungslos verirrt. In Vers 6 wird über sie gesagt, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis. Was ist mit den Gefangenen in ihrer Zelle? Was haben die gesagt? Vers 13. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrem Gefängnis. Und nochmal zurück in das trostlose Krankenhaus. Was haben die Kranken dort gesagt? Vers 19. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis. In den Stürmen, in der Wüste, in Gefangenschaft und in Krankheit suchen Menschen verzweifelt einen Ausweg. Ganz gleich, was das Problem ist. Es gibt nur einen Weg zur Geborgenheit. Über uns selbst hinaus. Zu jemandem, der stärker ist als wir. Jemand, der stärker ist als die Ketten, die uns binden. Sogar stärker als der Schatten des Todes, wenn er auf uns fällt. Und dieser eine ist der allmächtige Gott. Seid sicher, Gott hasst alles, was uns Schmerzen macht oder uns gefangen nimmt. Er hasst es. Aber Gott weiß auch, dass es manchmal Schmerzen braucht, um uns vor noch größerem Schmerz zu bewahren. Natürlich tut es weh, einen Dorn aus der Haut zu ziehen. Aber die Infektion, die entsteht, wenn er drin bleibt, die ist noch viel schmerzhafter. Gott weiß, dass manchmal ein entzündeter Blinddarm in uns entfernt werden muss. Uns bereitet das Schmerzen, manchmal vielleicht sogar Wut. Aber es hat seinen Grund. So ein Blinddarm hat das Potenzial, einen Menschen umzubringen, wenn er nicht rausgenommen wird. Und oft genug muss Gott uns auf die Knie zwingen, in Erkenntnis unserer eigenen Unfähigkeit. Wenn Dankgebete auch nur annähernd die Intensität von Stoßgebeten hätten, dann müsste er das viel seltener tun. Hast du je einen solchen Augenblick gehabt? Oder warst du in einer Lage, wo du zum Herrn nur noch geschrien hast? Ich hatte solche Phasen in meinem Leben. Und Gott hat dich erhört und dir geantwortet. Wir beten meistens nicht so, außer wir sind verzweifelt und am Ende. Und jetzt kommt der Friede im Sturm. Genau hier hört der Sturm auf. So sagt der Psalm, Vers 29 und 30. Er machte den Sturm zur Stille und die tosenden Wellen legten sich. Da jubelten sie, dass es Stille wurde. Sicher habt ihr alle schon die wohltuende Stille erlebt nach einer langen Phase von Lärm, zum Beispiel durch eine Baustelle in der Nähe. Und wenn man in einem Sturm war und dieser sich legt, wie friedlich ist die Stille dann? Wir nennen das die Ruhe nach dem Sturm. Ich bin mir sicher, viele werden sich wünschen, dass all das, was gerade in unserem Land vor sich geht, bald vorüber ist und dass es endlich Ruhe gibt. Uns ist bange um ein bisschen Normalität. Wir wissen, dass der Verursacher oder zumindest der Dulder des Sturms auch der Herr des Sturms ist. Er kann den Sturm stillen mit einem Augenzwinkern, indem er uns Frieden schenkt mitten im Sturm. Ich hörte von einer Frau auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Atlantik, das in einen Sturm geriet. Es waren noch relativ viele Kinder auf dem Schiff und die Panik der Erwachsenen sprang auch auf die Kinder über. Sie rannten auf dem Schiff in den Gängen hin und her. Die Frau erkannte das und rief alle Kinder zu sich und begann ihnen Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Und die Kinder wurden ruhig, als sie von diesen wunderbaren Geschichten in den Bann gezogen wurden. Das Schiff schaffte es sicher und wohlbehalten durch den Sturm. Der Kapitän ging danach durch sein Schiff und sprach zu den verstörten Passagieren. Als er zu der Frau mit den Kindern kam, war er irritiert. Sie erzählte und scherzte mit den Kindern in aller Ruhe. Er ging zu ihr hin und fragte, warum sind Sie so ruhig? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Wissen Sie, antwortete die Frau, ich habe 2 Töchter. Eine lebt in Amerika und die andere ist bereits im Himmel. Ich wusste, dass ich bald entweder bei der einen oder bei der anderen sein werde. Und welche von den beiden, das war mir eigentlich gleich lieb. Diese Geschichte wirkt auf manche vielleicht ein bisschen naiv oder sentimental. Aber das sollte sie nicht. Sie beschreibt nur die Haltung eines gläubigen Menschen, der seinem Herrn einfach vertraut und ihm beim Wort nimmt. Wenn du denkst, diese Geschichte ist naiv und sentimental und wirklichkeitsfern, dann magst du vielleicht genauso über den Himmel denken und die Tatsache, dass Gott alles in seinen Händen hält. Gnade durch Sturm. Das ist das Vertrauen, dass der Verursacher des Sturms auch uns durch den Sturm hindurch retten kann. Er ist derjenige, der uns Ruhe bringt, Frieden nach dem Sturm, im Sturm, wenn alle aufgescheucht durcheinander rennen. Das erste Bild zeigt Wüstenwanderer, die sich verirrt haben und den Weg nicht finden können. Vers 7 sagt, er führt sie zurück auf den richtigen Weg, sodass sie nach Hause finden. Den richtigen Weg und nach Hause, das sind genau die Worte, die für einen Verirrten Hoffnung und Rettung bringen. Gehen wir zurück ins dunkle Gefängnis. Was passiert mit den Gefangenen? Jemand kommt, schließt ihre Zelle auf und bringt sie zurück ans Licht. Vers 14. Er holte sie aus den finsteren Kerkern heraus und riss ihre Fesseln entzwei. Und dann im Krankenhaus, wo Menschen mit tödlicher Krankheit liegen, ohne Hoffnung. Sie werden auf wundersame Weise geheilt. Vers 20. Er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. So bewahrte er sie vor dem sicheren Grab. Dürre oder Dunkel, Seuche oder Sturm. Die Details der Katastrophe spielen keine Rolle, denn Gott herrscht über alle. Egal, was wir tun, egal, in welcher Lage wir stecken, wenn wir zu Gott schreien in unserer Not, wird er uns hören. Und es mag sogar die Zeit kommen, wenn er uns sagt, warum er uns in eine solche Lage gebracht hat. Und damit sind wir bei dem Ziel hinter dem Sturm. Vers 30 sagt, da jubelten sie, dass es stille wurde und Gott sie in den sicheren Hafen brachte, an das ersehnte Ziel. Gott hat die Menschen nicht nur durch den Sturm hindurchgeführt, er hat sie auch dahin gebracht, wohin sie gehen sollten. Krisen lassen uns niemals so zurück, wie wir hineingegangen sind. Ich höre immer wieder Menschen sagen, was wird aus uns, wenn wir durch diese Pandemie durch sind? Wie werden wir anders sein als Gesellschaft? Wie anders als Familie? Wie anders als Gemeinde? Was wird Gott uns dadurch sagen? diejenigen, die Jesus lieben und ihm folgen, haben die Chance, sensibler zu werden für das, was er uns sagen will. Diejenigen, die erkennen, dass es keine Schicksalsschläge gibt an Gott vorbei, werden viel besser den Sender finden, auf dem Gott spricht, werden viel besser verstehen, wer und wie Gott ist. Erinnert ihr euch an die Szene, wo die Jünger auf stürmischer See waren und Gott in ihrem Boot, Jesus in ihrem Boot schläft und sie in völliger Panik ihn wegmachen und sagen, Herr, interessiert es dich nicht, dass wir untergehen? Sie wussten, dass Jesus in ihrem Boot war, aber sie wussten nicht, wer es war, wer er war. Sie wussten nicht, dass es Gott war, der da in ihrem Boot schlief. Wer lernt, dass Vertrauen auf Gott niemals enttäuscht, der wagt sich auch aufs offene Meer. Wer lernt, dass Gott auch Verursacher des Sturms sein kann, hadert weniger mit seinem Schicksal und wird nicht bitter. Durch Stürme können wir besser werden oder bitter werden. Es liegt an uns. Wer lernt, in bedrohlicher Lage ein Gebet zu formulieren, wenn auch nur ein kurzes, der findet nicht nur einen Zuhörer, sondern auch einen Retter, der mächtiger ist als jede Krise. Und wer lernt, dass Gott kein einziges meiner Leiden und keine einzige meiner Tränen ungenutzt lassen will, der findet seinen Sinn auch im scheinbar Sinnlosen. Der findet seine Aufgabe auch dann, wenn alle um ihn her aus der Bahn geworfen werden. Und damit kommen wir zum Letzten. Der Jubel nach dem Sturm. Wenn wir die Chance Corona, die Gott uns gewährt, nicht verpassen, dann sehen wir auf dem letzten Bild, das Psalm 107 malt, wie die Zeit nach Corona aussehen kann. Denn Gott wird seinen Triumph auch über Corona feiern. Was sollen wir dann tun? Schaut in Vers 31 und 32. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an uns Menschen. Vor der ganzen Gemeinde sollen sie ihn rühmen und loben vor dem Rat der Ältesten. Und deswegen hast du, Hubert, mir so eine Steilvorlage gegeben, als du den Gottesdienst eröffnet hast mit dem Gebet, Herr, ich bete dich an. Das ist das, was ein Mensch tun kann, wenn er durch so einen Sturm hindurchgeht. Wir waren hoffnungslos verloren in der Wüste und plötzlich finden wir uns mitten an einer Oase. Was sollen wir dann tun? Wir richten unser Lob an den, der uns in diese Oase geführt hat. Vers 8 und 9. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und seine Wunder an uns Menschen. Denn er hat den Verdurstenden zu trinken gegeben und die Hungernden versorgte er mit reichlich Nahrung. Wir lagen im dunklen Gefängnis der Abhängigkeit von Drogenmissbrauch oder Seelenmissbrauch oder unserer Vergangenheit oder irgendeines anderen brutalen Meisters. Bis wir einen Meister erkennen, der liebevoll ist und der uns befreit. Was tun wir dann? Vers 15, 16. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an uns Menschen. Und dann waren wir unheilbar krank und haben nur noch auf den Tod gewartet. Wie antworten wir auf unsere Heilung? Vers 22. Dank sollen sie ihm opfern und voll Freude anderen von seinen Taten erzählen. Und schließlich schaffen wir es durch den Sturm. Gott führt uns hindurch und rettet uns. Was tun wir? Wir kommen zusammen, so wie heute. Hatten wir nicht einen wunderbaren Lobpreis? Hatten wir nicht wunderbare Lieder? Ich bin jedes Mal begeistert von eurem Musikteam. Hatten wir nicht eine tolle Zeit der Anbetung? Übrigens, wisst ihr, wenn das erste Mal das Wort Anbetung in der Bibel auftaucht? Als Abraham seinen Sohn Isaak nimmt, zum Berg Moria, wo er ihn opfern soll. Da wird er gefragt, was hast du vor? Und da sagt er, wir gehen anbeten auf einem Berg. Das bedeutet Anbetung. Ich frage mich, ob du Zweifel daran hast, dass Gott den Sturm in deinem Leben stillen wird. Vielleicht heult der Sturm um dich her, gerade jetzt, wo du zuhörst. Vielleicht hier im Raum, vielleicht vor den Monitoren. Vielleicht hast du dich komplett verirrt in einer Wüste oder bist gefangen in einem Gefängnis ohne Ausweg. Vielleicht gibt es eine Krankheit, die dich bedroht, vielleicht sogar dein Leben. Vielleicht wütet ein Sturm in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deiner Ehe. Was auch immer deine Krise sein mag, hier ist eine gute Nachricht. Wenn du dich hilflos fühlst und ausweglos, dann hast du dich gerade qualifiziert für die Hilfe Gottes. Du musst nur zum Herrn schreien in deiner Not. Er macht den Rest und er macht es gut. Und wenn er dich zur Oase geführt hat, wirst du ein anderer Mensch sein. Ein neuer Mensch mit einem neuen Leben. Wenn er imstande ist, den Sturm zu stillen, der dich bedroht, wie viel andere wunderbare Dinge kann er dann in deinem Leben tun? Mit dieser Aussicht startest du dann in das Abenteuer deines Lebens auch raus auf das offene Meer und staunst darüber, wie Gott sich an die Arbeit macht in deinem Leben. Aber du sagst, Mario, ich kenne diesen Gott nicht. Ich habe von ihm gehört. Ich höre, wie du über ihn redest. Du scheinst vertraut mit ihm zu sein, aber ich kenne ihn nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich an ihn rankomme. Genau da fängt die Reise mit ihm an. Lass mich dir sagen, du willst nicht in einen Sturm hineingehen ohne Gott und auch nicht in eine Wüste, aus der du ohne Gott gar nicht mehr rauskommst. Also lass mich dir zuerst sagen, wie du Gott in dein Leben hineinbekommst und dann sicher sein kannst, dass ganz gleich, wohin es dich führt, Gott bei dir sein wird und dich niemals verlassen und niemals fallen lassen wird. Die Bibel sagt, wir können zu Gott kommen durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wieder, Robert, hast du mir die Steilvorlage genannt, als du uns mit einem Vers begrüßt hast. Denn bei Johannes steht über diesen Sohn Gottes, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Willst du also Gott in deinem Leben haben, dann musst du Jesus als deinen Retter annehmen. Jesus kam für dich und für mich in diese Welt und ging ans Kreuz von Golgatha. Er hat für unser ganzes Versagen den Preis bezahlt. Und weil er den Preis für unsere, für meinen, für deinen Fehler bezahlt hat, kann und will uns Gott vergeben. Wir müssen ihn einfach nur bitten. Darum möchte ich jetzt mit uns beten. Und dabei kannst du Gott bitten, dass er in dein Leben kommt und Jesus dein Retter wird. Und wenn du diese Entscheidung triffst, vielleicht das erste Mal in deinem Leben, wird das dein Leben verändern. Du wirst darauf zurückschauen, als auf die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben je getroffen hast. Da möchte ich dich bitten, und dich ermutigen, dass du genau das jetzt tust. Vielleicht diejenigen, die es können, stehen auf zum Gebet. Lieber Vater, manchmal ist unser Leben wie eine Wüste und es ist einfach nur dürr und trocken und unsere Seele vertrocknet in uns. Oder unser Leben ist wie ein Gefängnis und wir spüren die Mauern und die Ketten und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen. Und manchmal ist unser Leben wie ein Krankenhaus, wir sind krank und unsere Gebeine verdorren in uns. Es gibt keine Hoffnung. Oder wir sind in einem Sturm, der uns hin und her schmeißt und am Ende sind wir mit unserem Latein am Ende. Herr, so ist menschliches Leben. Herr, du zeigst uns, wo dieser Ort sein kann für uns draußen auf dem offenen Meer, weil wir auf dich vertrauen. Du zeigst uns, dass du manchmal der Verursacher eines Sturms bist und dass du uns in einen Sturm hineinbringst, damit wir in noch schlimmeren Stürmen bestehen können. Du zeigst uns die Folgen des Sturms, aber du zeigst uns auch, wie wir mit dir reden können und wenn es nur zwei Worte sind in einem Sturm. Und du gibst Frieden mitten in einem Sturm, wo Menschen nicht mehr zittern müssen. Und du sagst uns etwas über das Ziel dieses Sturms, nämlich, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dir vertrauen. Und am Ende kommt der Jubel über den Sturm. Manch einer ist vielleicht in diesen Gottesdienst geraten, um dir zu begegnen und deinem Sohn Jesus Christus. Wir alle brauchen dich in unserem Leben. Wir kommen nicht durch die Stürme ohne dich. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist und dass er in diese Welt kam, um den Preis zu bezahlen für mein Versagen, damit mir vergeben wird und ich gerettet werde und ein ganz neues Leben bekomme. Herr Jesus, komm du in mein Leben als mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und schenk mir stattdessen das ewige Leben, das du allen versprochen hast, die dir vertrauen. Hilf mir, für dich zu leben von diesem Augenblick an. Hilf mir, andere zu finden, die dir vertrauen in dieser Gemeinde, in einem Hauskreis. Danke, dass du dich so um mich sorgst. Amen.